Die Sportshow mit Malte Asmus. Alles rund um den Sporttag auf meinsportradio.de.
Wir kommen zur GFL hier in der Sportshow auf meinsportradio.de. Wir blicken zurück auf das letzte Wochenende in GFL 1 und GFL 2 und vor allen Dingen auch auf die Absage des Spiels Hamburg Huskies gegen Kiel Baltic Hurricanes zusammen mit unserem Kollegen Nicolas Martin von GFL Radio und TV. Hallo Nicolas.
Hallo.
Ja, der Hamburger Regen, der hat es verhindert, dass dieses Spiel Hamburg Huskies gegen Kiel Baltic Hurricanes ausgetragen wird. Der Platzwart hat gesagt, nö, läuft nicht. Die Hamburger damit also eine Klatsche weniger erstmal kassiert. Nicolas, aber von den Kielern gab es ziemlich viel Gejammer.
Ah, man versteht nicht so ganz wieso. Also es ist nicht das erste Mal in der Geschichte der GFL, dass ein Spiel abgesagt wird. Es passiert im Jahr 2-3 Mal wegen meistens Unbespielbarkeit des Platzes. Die Kieler haben jetzt einen riesen Trara draus gemacht. Ja, man hätte ja selber einen Platz, man hätte quasi seinen Platz, den FC Kieler Platz da organisiert bekommen und das den Hamburgern angeboten und die Hamburger hätte nicht gewollt und das wäre ja Wettbewerbsverzerrung, weil jetzt müssten die Kieler, die armen Kieler das Spiel gegen die Huskies nachholen am Nachholwochenende, das ist ja das Wochenende da, 9. 10. September und jetzt hat man eine Zeit, damit weniger Zeit, das Viertelfinale vorzubereiten und das bringt uns ja Konzept komplett aus dem Plan und überhaupt und sowieso. Und ich denke mir halt, naja, also gegen die Huskies, also wenn du nächste Woche gegen Dresden gewinnst, ist das Spiel gegen die Huskies irrelevant, dann kannst du es auch verlieren, ist wurscht. Das heißt, du kannst theoretisch die ganze Zeit mit deinem Backup spielen und deine erste Mannschaft 2 Wochen auf den Süddritten vorbereiten oder okay, und wenn du verlierst, dann hast du halt eine Woche weniger Zeit, dich auf Frankfurt vorzubereiten. Aber das ist, also gehen wir mal jetzt vom Punkt aus, sie haben Heimspiel, dann ist eh egal, wer da hochfährt, weil der kriegt eh eine Rutsche. Von daher, jetzt würden wir auch nicht tun, als sei da dieses Viertelfinale irgendwie der stärkste Gegner, der die Kieler seit Jahren erwartet, sondern da können sie genau ihre Bread-and-Butter-Plays spielen und das wird wahrscheinlich reichen. Wenn sie dann irgendwie ein bisschen tiefer in die Trickkiste und in die Vorbereitungskiste greifen müssen, dann wahrscheinlich fürs Halbfinale. Von daher fragt man sich schon so ein bisschen, was das soll und vor allem, wieso man es so öffentlich macht und weil so stichelt man natürlich auch dann plötzlich die eigenen Fans gegen einen Verein an, der wirklich andere Sorgen hat dieses Jahr. Also muss ich sagen, verstehe ich nicht so ganz die Nummer, aber gut, wenn man meint, das so zu machen, dann bitte sehr.
Ist dann, wie es ist. Schauen wir auf die New Yorker Lions Braunschweig. Die hatten es mit den Hildesheim Invaders zu tun, haben das Ganze mit 41-13 sehr, sehr souverän runtergespielt und damit auch den Nordtitel jetzt endgültig eingetütet.
Ja, und hatten dabei wohl weiterhin den einen oder anderen Starter, der fehlte. Also ist jetzt nicht überraschend, der Sieg. Auch die Höhe des Sieges nicht. Stand wohl zur Halbzeit schon 34-0. Also eine recht klare Geschichte. Und also Nate Morris hat wieder gespielt, Christian Bollmann hat wieder gespielt, weiterhin fehlt tut Jan Hilgenfeld und Niklas Römer, müssen wir mal gucken, was mit denen ist, aber ansonsten ja, souveräne Geschichte.
Kann man gar nichts anderes zu sagen. Die Berlin Adler, die hatten es mit den Cologne Crocodiles zu tun, mit 27-38 verloren.
Ja, war zwischendurch mal wohl ein bisschen knapper, aber die zweite Halbzeit haben sich dann die Kölner ein bisschen abgesetzt und das Spiel dann letztendlich nach Haus gebracht. Die Adler, ja, die hätten, wenn sie das gewonnen hätten, wo, und also sie waren ja zumindest nicht so weit entfernt wie die letzten Wochen von einem Sieg, hätten sie ja plötzlich wieder das Ganze auf Huskies müssen mit 22 gewinnen gestellt. So haben wir jetzt das Setup für das alles entscheidende Abstiegsendspiel nächste Woche. Adler gegen Huskies, der Verlierer muss wohl in die Relegation, der Verlierer muss in die Relegation, so oder so, weil kommt wahrscheinlich nicht mehr vorbei, weil die Adler müssten, damit sie es schaffen, dann die Lions schlagen und die Huskies haben, müssten dann Hildesheim und Kiel schlagen, also das wird dann schon ein bisschen schwierig. Deshalb, also nächste Woche haben wir dann unseren Kracher und sind gespannt drauf. Für Köln bedeutet das weiterhin, sie sind im Rennen um Platz 4, wenn die Rebels gegen einen ausrutschen, aber glaube ich eher nicht dran. Also ist eine solide Saison für den Aufsteiger und darauf kann man aufbauen und dann nächstes Jahr angreifen. Aber also mit dem Abstiegskampf haben sie ja schon seit Wochen nichts zu tun und das wird für Köln. Also von daher, jetzt schauen wir alle gespannt auf Adler gegen Huskies.
Da werden wir auf jeden Fall drauf blicken. Gucken wir aber auch noch auf die Dresden Monarchs gegen die Berlin Rebels 45-38.
Ja, das war so ein Spiel ohne Defense. Also das ging hin und her. Am Ende hat auch Kikuchi das, glaube ich, eingesehen, weil zwischendurch ist er dann oft für vierte Versuche gegangen, hat einen Onside-Kick probiert. Da hatten irgendwie so beide Teams nicht wirklich die Lösung. Also am Ende 568 Yards Offense für die Monarchs, 352 für die Rebels. Dazu noch, und deshalb haben die Rebels ein bisschen weniger, einen 85 Yard Kickoff Return Touchdown. Im zweiten Quarter muss man ja eigentlich auch drauf addieren, dann wärst du so bei 560 plus 430 und dann bist du schon bei 1000 Yards an Offense und dann weißt du halt, was gelaufen ist in dem Spiel. Ja, und dann hat ein Stopp von den Dresdnern hat im Endeffekt entschieden im dritten Quarter. Ja, das wusste Kikuchi aber auch, deshalb also hatte ich das Gefühl, irgendwann ist er nur noch für vierte Versuche gegangen und hat halt dann auch hat dann auch Onside-Kicks probiert, weil er schon gemerkt hat, seine Defense stoppt heute nichts. Mhm. Third Down Conversions bei den Dresdnern 9 von 11. Also deshalb, sie sind fast immer wieder weitergekommen. Und die Rebels 2 von 3 bei Fourth Down Conversions zeigt dann auch, dass sie immer wieder dafür gegangen sind. Ja, für die Rebels gilt wieder so ein Spiel, wo sie dran waren, aber was sie nicht gewinnen. Und das hatten wir schon öfter dieses Jahr. Mhm. Und ja, dann bist du halt Vierter. Sagen wir es mal so. Und dann musst du jetzt halt nach Schwäbisch Hall und dich damit abfinden. Also 1, 2, 3 ist weg. Und jetzt bleibt nur noch 4 oder 5. 4 gibt's nur, wenn Köln gegen Braunschweig oder gegen Kiel gewinnt, nicht gegen Kiel, gegen Dresden gewinnt. Und 4, wenn du keinen Mist baust, dann sollte das, also wenn du jetzt nicht gegen Hildesheim verlierst, mhm, als Rebels, ja. Mhm. Und was ich glaube, nicht glaube, das passieren wird. Auch wenn es auswärts rangeht, dann sollte Platz 4 sicher sein, nur dann bist du halt beim gleichen Punkt wie letztes Jahr und warst halt nicht bis zum Ende wie letztes Jahr bis zum letzten Spieltag in der Position Nordmeister zu werden, sondern halt dieses Jahr klarer Vierter. Mhm. Und zwar maximal Vierter nach oben. Und ja, das ist eigentlich wahrscheinlich schon eine Enttäuschung, weil die Offense haben sie ja nochmal eine Ecke verstärkt, aber die Defense ist halt dieses Jahr das Problem. Und das ist natürlich ein Problem für ein Team, das sich eigentlich über Defense definiert hat die letzten Jahre.
Die Plätze 1, 2, 3, 4 im Süden, die sind auch verteilt. Da wird sich auch in der Reihenfolge, glaube ich, nicht mehr sonderlich viel ändern. An diesem Wochenende die Schwäbisch Hall Unicorns mit 27-13 klar gegen die Stuttgart Scorpions erfolgreich. Tabellenführung natürlich behauptet und die weiße Weste weiter bewahrt. Die Samsung Frankfurt Universe schlagen die Ingolstadt Jukes 48-3. Also beide Ergebnisse eigentlich das, was man erwarten konnte.
Nein, in der Höhe Frankfurt-Ingolstadt überrascht mich schon, ja. Sie haben Backup-Quarterback jetzt am Start, wir sind noch ein Amerikaner hier Filsen und letzte Woche gegen Hall haben sie ein paar Punkte aufs Board gebracht, dass sie jetzt zu 3 verlieren, ist schon eine Ansage. Also wohl 4 Interceptions, ein Fumble von Kiel Filsen. Frankfurt wird jetzt, habe ich das Gefühl, richtig dominant in der Defense letzten Wochen. Also die waren schon immer sehr stark, ja, aber jetzt ist wirklich den Gegner ersticken und das ist eine schlechte Nachricht für die Teams, die da hin müssen, weil auch wenn es zu spielen gegen Frankfurt war, schon nie ein Spaß. Ja, wir erinnern uns an Kiel letztes Jahr, die 2 gewonnen haben im Viertelfinale, aber mit minus 10 Yards an Offense. Also weil es an dem Tag geschüttet hat und die Offense von Frankfurt nichts hinbekommen hat und einen Turnover fabriziert hat und eine Interception zum Touchdown zurückgetragen wurde. Wenn sie ihre Offense-Probleme in den Griff bekommen, ja, und weiterhin mit dieser Defense antreten, dann sage ich schon mal, dass der Norddritte keinen Spaß haben wird in Frankfurt. Und dann könnte vielleicht nochmal das Halbfinale in Braunschweig interessant werden. Also ich bin gespannt, was Frankfurt da macht, weil in Sachen Defense scheinen die jetzt komplett von, wir lassen wenig zu auf, wir haben einfach keinen Bock mehr, dass du überhaupt diesen Ball nach vorne bewegst, umgestellt zu haben. Und so sieht das jetzt am Ende aus.
Außerdem gewannen noch die Marburg Mercenaries mit 36-21 bei den Allgäu Comets.
Ja, Revanche für letzte Woche, wobei die Comets zwischendurch 21-7 geführt haben und ab da irgendwie, keine Ahnung, was passiert ist, so ein bisschen den Faden verloren haben und dann das Spiel auch verdient verlieren. Böse Zungen werden sagen, das ist das letzte Spiel, das Marburg dieses Jahr gewonnen hat. Alles andere verlieren sie jetzt zu Hause gegen Frankfurt in Hall und das Viertelfinale. Kempten hat immer noch die Chance auf die Playoffs, wenn sie in Saarbrücken gewinnen und die Ingolstädter aber halt jetzt dementsprechend hochschlagen. Müsste man mal kurz schauen, wie das Hinspiel ausgegangen ist. Das war eine Highscoring-Angelegenheit. Das waren 35-54. Also die Comets müssten jetzt mit 20 gegen Ingolstadt gewinnen und im Saarland, dann können sie noch in die Playoffs rutschen. Aber ja, das wird zwischen Ingolstadt und Kempten Platz 4. Und Marburg dürfte Platz 3 sicher haben. Es gibt noch die theoretische Möglichkeit, glaube ich, dass Marburg die Frankfurter abfängt. Dafür müssten sie aber Frankfurt mit 33 schlagen und dann noch Hall hinterher. Not gonna happen.
Schauen wir in die GFL 2. Schauen wir auf den 73-0 Sieg der Potsdam Royals gegen die Bonn Gamecocks. Das war eine ganz, ganz klare Sache. In der Höhe jetzt vielleicht nicht ganz zu erwarten, oder? Wie hast du's?
Die haben auch zu Hause 82-14 gegen Essen gewonnen. Also das ist ja so, die sind ja schon die ganze Zeit nach NRW gefahren und haben da ja Schellen verteilt. So, und dann war die Wahrscheinlichkeit natürlich relativ groß, dass wenn sich die NRWler auswärts ran müssen, dass es dann dementsprechend nochmal schmerzhafter wird. Ja, also zum Beispiel nehmen wir mal Langfeld, die haben sie auswärts 31-10 geschlagen. Die bekamen dann in Potsdam ein 69-20 serviert. Essen, die haben sie auswärts 68-8 geschlagen. Die bekamen zu Hause ein 82-14. Und Bonn, das Hinspiel in Bonn war 54-10. Ja, und ein bisschen hochrechnen, kommst du schon so auf 60, 70, 80. Also von daher überrascht das nicht wirklich. Potsdam ist jetzt Meister im Norden und steht als Relegationsteilnehmer Nummer 1 fest. Relegationsteilnehmer Nummer 2 ermitteln wir nächste Woche. Und dann wissen wir schon mal Bescheid, was Sache ist, was man ja nun nicht überall so behaupten kann, aber da kommen wir ja später zu. Mhm. Aber ja, die Potsdamer, die haben wir einfach gern, weil die machen es wenigstens klar, die machen es nicht über Umwege, ja, also Hab mal sagen lassen, in Potsdam ist so ein Radio erstellt worden, da wird auch Klartext geredet. Das scheint irgendwie Tradition in dieser Stadt zu haben.
Das gehört einfach dazu. Potsdam und Klartext, das gehört zusammen. Aber so langsam gibt's auch im Abstiegskampf im Norden so ein bisschen Klarheit. Essen verliert gegen Paderborn mit 12-18 und Lübeck Cougars, die gewinnen mit 35-17 bei den Rostock Griffins.
Ja, das heißt jetzt für Essen sieht es zappendüster aus. Ja. Und Paderborn ist schon mal gerettet. Das ist schon mal Punkt 1. Jetzt kommt aber, wenn ich es richtig auf dem Schirm habe, nächste Woche Essen gegen Lübeck.
Ja.
Das heißt, der Verlierer ist raus. Da ist endgültig, kein Licht mehr am Ende des Tunnels. Und wenn doch, dann ist der Tunnel zusammengebrochen wie in Rastatt. Aber dann ist endgültig aus. Und für Lübeck heißt es in Essen und in Bonn gewinnen und damit Essen und Bonn in die zweite Liga zu schicken, in die dritte Liga zu schicken. Das ist der einzige Weg, der bei Lübeck noch rausführt. Sobald sie den Punkt liegen lassen oder halt in Bonn nicht gewinnen, ist vorbei. Weil Paderborn sich jetzt halt durch diesen Sieg gerettet hat. Also es bleibt eine schwierige Konstellation für Lübeck. Sie wussten, sie müssen die drei Spiele gewinnen. Jetzt geht's halt nächste Woche gegen den direkten Abstiegskandidaten. Und nächste Woche haben wir auf jeden Fall einen Absteiger, nämlich den Verlierer. Und die Woche drauf gilt das Gleiche.
Und damit kommen wir in unsere Lieblingsliga, schauen in den Süden und stellen fest, an diesem Wochenende haben die Ravensburg Razorbacks mit 35-24 gegen die Gießen Golden Dragons gewonnen und sind jetzt punktgleich mit den Kirchdorf Wildcats bei 15-15 an der Spitze.
Zu 8, glaube ich. Oder? Zu 7?
In der Tabelle steht 5. Zumindest auf okay. GFL-Info.
Also 5, ich habe 15-15 verstanden.
Ach so, nee.
Aber wenn du auf den Spielplan der GFL 2 und auf der GFL-Info schaust, dann steht, da ist das Spiel Ravensburg gegen Wiesbaden am 10. September doppelt angesetzt. Ich weiß nicht, ob das jetzt als Tiebreaker ist, dass das jetzt doppelt zählen soll. Aber wir können Gießen hat zwischendurch 24-21 geführt in Ravensburg. Und dann dachte ich, da waren schon so ein bisschen wieder meine Nerven so ein bisschen am... Ja, also ich habe schon das Balldrehen rausgesucht hier. Aber dann hat Gießen dann doch erwartungsgemäß verloren in Ravensburg. Und damit haben wir jetzt endlich eine Tabelle, wo wir sagen können, also Gießen ist endgültig raus aus der Nummer. Weil Gießen hat nur noch 2 Spiele und hat 10 Punkte. Das heißt, sie kommen an 15 nicht mehr ran. Das heißt, wir sind bei, also wir haben nur noch 3. Und die Nürnberger, die sind jetzt durch diese Niederlage natürlich darauf angewiesen, dass irgendwer vor ihnen erstmal einen Ausrutscher macht, Wobei, wenn ich mich recht erinnere, spielt ja Ravensburg noch gegen Kirchdorf am 2. Das heißt, sie können eigentlich nur einen abfangen, nicht beide. Das wird nicht funktionieren, weil irgendwer wird ja punkten zwischen Ravensburg und Kirchdorf. Das heißt, damit Nürnberg da wieder vorbeikommt, ist die einzige Möglichkeit, glaube ich, dass Ravensburg und Kirchdorf unentschieden spielen und der Rest verliert. Und den Rest verliert. Und selbst dann müsste man schauen, wie die Konstellation für Nürnberg ist. Das heißt, ich glaube, Nürnberg hat sich damit auch aus dem Aufstiegskampf verabschiedet, weil sie haben ja 12 Punkte und haben nur noch 2 Spiele. Das heißt, sie kommen ja maximal auf 16. Ja, genau. Und Ravensburg und Kirchdorf haben 15, also darf Ravensburg-Kirchdorf maximal unentschieden ausgehen. So. Und Ravensburg-Kirchdorf, wie gesagt, haben wir jetzt als Duell am 2. September. Und das Hinspiel ging 49-29 für Ravensburg aus. Das heißt, wir haben also eine gute Chance, da das Spiel auswärts ist, dass die Ravensburger das verlieren, und dann müssen wir mal gucken, was der direkte Vergleich so sagt. Aber ja, schauen wir mal. Also, weil die Ravensburger haben bisher in Wiesbaden verloren, haben in Nürnberg verloren, haben in Gießen unentschieden gespielt. Das heißt, Auswärtsspiele liegen den Ravensburgern bisher nicht so sehr. Also doch, Vorteil Kirchdorf, und ich kann dir sagen, Vorteil Kirchdorf, da haben die GFL-Teams, die in der gegen die Relegation kämpfen, nur bedingt Bock drauf. Also für München wäre es egal, aber gerade vor der Perspektive Stuttgart oder Saarland, vor allen Dingen, also Stuttgart muss ja schon was Besonderes passieren, damit die reinrutscht. Aber Saarland, wenn du weißt, wo Saarbrücken liegt und wo Kirchdorf am Inn liegt, nämlich der Inn, dann weißt du, das wird keine schöne Busfahrt. Den Kirchdorfer natürlich sagen, aber die wollen auch nicht ins Saarland. Dann muss man mal sagen, ja, aber die Kirchdorfer sind es einfach gewohnt, dass sie ihre etwas isoliert, will ich jetzt nicht sagen. Wie nennt man das? Etwas dezentrale Lage haben.
So kann man es auch vorsichtig ausdrücken, ja.
Die fahren halt oft Bus, ja. Die kennen das nicht anders. Die fahren nach Gießen, die sind halt auch ein paar Jahre lang nach Frankfurt gefahren. Die Saarbrücker, das entfernteste der Gefühle war bisher München oder Kempten. Da kommen jetzt aber 150 Kilometer drauf. Also das ist schon eine ganze Ecke dahin. Oh. Das ist nicht mehr ein Tagesausflug, das ist schon eine Wochenendreise. Also ja. Ich wünsche mal viel Spaß, ne?
In der Tat, das ist kein Zuckerschlecken. Gucken wir
doch. Und selbst Ravensburg liegt ja da, für die, die es nicht wissen, ein bisschen nördlich vom Bodensee. Das ist auch von Saarbrücken eine ganze Ecke. Ja,
auch nicht so einfach zu erreichen. Gucken wir noch auf Fürsti Razorbacks gegen Wiesbaden Phantoms. Die Wiesbaden Phantoms gewinnen mit 20-17 und stoßen die Fürstis dann weiter unten rein.
Ja, wobei ich glaube, wenn du die Hosen der Wiesbaden erwälzt, die sind, glaube ich, ziemlich braun unten. Also, weil die lagen 17-7 hinten im vierten Quarter und haben das Ding noch gedreht und haben sich so mehr oder weniger den Klassenhalt gesichert. Also man will ja nicht von schwerer Geburt sprechen, aber das war in dem Fall eine. Also Wiesbaden ist gerettet, weil Fürsti jetzt 5 Punkte Rückstand hat und nur noch ein Spiel gegen Albershausen, das heißt Albershausen und Fürstenfeldbruck machen wahrscheinlich den Abstieg unter sich aus, heißt aber für Fürstenfeldbruck, sie müssen gegen Albershausen gewinnen und dann hoffen, dass Albershausen zu Hause gegen Wiesbaden verliert. Das heißt, Fürstenfeldbruck hat es nicht mehr selber in der Hand und wird sich ärgern, weil hätten sie nämlich jetzt letzte Woche gewonnen, also hätten jetzt gestern gewonnen, dann hätten sie es halt selber in der Hand gehabt, weil dann wäre Wiesbaden auf 7, Fürstenfeldbruck auf 6 und Albershausen auf 5 gewesen, und wenn dann Fürstenfeldbruck Albershausen schlägt, wäre es das gewesen. Ich meine, wenn du schon gegen den direkten Abstiegskonkurrenten zu Hause 17-7 führst, dann musst du das irgendwie auch nach Hause bringen, wenn nicht, muss man dann auch sagen, dann stehst halt verdient auf Platz 7.
So sieht's aus. Also, wir werden weiter dranbleiben an der GFL, das alles noch weiter verfolgen natürlich bis zur Entscheidung. Ist ja noch ein bisschen dann hin hier auf meinsportradio.de im Rahmen der Sportshow live am Wochenende berichten und mit Nicolas Martin dann am Freitag wieder über die GFL sprechen auf das nächste Wochenende. Vorausschauen, Nicolas, für heute vielen Dank.
Breakfast at Flushing. Die US Open mit Chip and Charge. Vom 29. August bis 11. September berichten Andreas Thies und Philipp Joubert täglich über die Ereignisse in Flushing Meadows. Breakfast at Flushing auf meinsportradio.de. Meinsportradio.de bringt dich ganz nah an den Ring. Die Box-WM 2017. Live aus Hamburg. Vom 25. bis 29.8. die Box-WM Dailies und vom 31.8. bis 2.9. die Live-Übertragungen der Halbfinals und der Finalkämpfe aus der Sporthalle Hamburg in Alsterdorf. Exklusiv kommentiert von Matthias Preuß. Die Box-WM 2017 auf meinsportradio.de.